Der Diskurs der Theologie. Von Gott reden in Kultur und Geschichte. Eine Tagung des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg und des Fachbereichs Katholische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg. Die Tagung fand am 10. Juli 2010 anlässlich des 75. Geburtstages von Professor Dr. Norbert Brox statt. Sie hören nun den Vortrag von Professor Franz Dünzel mit dem Titel Evangelium und Geschichte.
Liebe Kollegen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind gut ausgeruht. Aber es beginnt ganz harmlos mit einem Zitat. Gottes Heil ist durch Jesus mitten unter den Menschen in ihren realen Lebenskontexten gegenwärtig geworden. In Kultur und Geschichte und nicht in irgendeiner Sonderwelt artikuliert sich deswegen auch der christliche Glaube. Mit diesen Worten führt das Programmheft der Freiburger Akademie in das Thema unserer Tagung ein. Allen, die im religiösen Kontext des Christentums beheimatet sind, wird diese Aussage einleuchtend erscheinen, und doch versteht sie sich nicht von selbst. Es ist nämlich das Faktum einer fast 2000-jährigen Geschichte des Christentums, die uns die Gewissheit vermittelt, dass sich christlicher Glaube in der Geschichte artikulieren und bewähren muss. Also die 2000 Jahre Faktum machen das aus. Der christliche Glaube ist längst geschichtsmächtig geworden in den 2000 Jahren, und schon deshalb stehen die christlichen Kirchen in der Verantwortung, Kultur und Geschichte auch weiterhin mitzugestalten. Und das ist uns so selbstverständlich geworden, dass uns Geschichtlichkeit geradezu als Wesenszug des Christentums erscheint. Und dabei übersehen wir leicht, dass diese Perspektive nicht von vornherein gegeben war. Dass sich vielmehr auch das Geschichtsbewusstsein des Christentums erst entwickeln musste. Und wenn ich für meinen Beitrag zu dieser Tagung das Thema Evangelium und Geschichte gewählt habe, so will ich mit diesen beiden Begriffen auf ein Spannungsverhältnis aufmerksam machen, das zumindest die Frühzeit der christlichen Religion geprägt hat. Und ob sich diese Spannung mittlerweile ganz aufgelöst hat, in den 2000 Jahren. Das wird noch zu fragen sein. Den Begriff Evangelium verwende ich hier natürlich nicht im Sinn der literarischen Großgattung im Neuen Testament, sondern als Kurzformel für die Verkündigung und das Wirken des Jesus von Nazareth. Dieser Jesus ist selbst eine historische Gestalt und wir können ihren gesellschaftlichen und geistesgeschichtlichen Kontext wenigstens einigermaßen rekonstruieren. Die Welt, in der er dachte, ist geschichtlich verortet und doch wirkt seine Botschaft, die Botschaft des Jesus von Nazareth, seltsam geschichtslos. Obwohl als gläubiger Jude mit der Heiligen Schrift seines Volkes vertraut, bezieht sich Jesus, soweit wir sehen können, kaum auf die großen Geschichtstraditionen Israels. Also auf die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, auf die Landnahme, die Bedeutung der Richter oder der großen Könige David und Salomo. Jesus geht nicht ein auf die kritische Geschichtstheologie der Königsbücher, auf die Gefangenschaft des jüdischen Volkes in Babylon und die Restitution des Volkes, Esra, Nehemia, die Makkabäer, das alles ist für ihn kein Thema. Fast möchte man meinen, Jesus nimmt die Geschichte seines Volkes nicht zur Kenntnis. Man könnte das jetzt auf die Ungunst der Überlieferung zurückführen. Also in Wirklichkeit hat Jesus da und über David und Salomo gesprochen, aber es ist uns leider nichts davon erhalten. Doch spricht ein entscheidendes Argument gegen eine solche Erklärung. Jesus steht nämlich mit seinem auffälligen Desinteresse an der Geschichte nicht allein. Er ist auch in dieser Hinsicht der frühjüdischen Apokalyptik zuzuordnen, die zwar ein sehr düsteres Geschichtsbild hatte, aber eben nicht an die biblischen Traditionen anknüpfte, aus denen das Volk Israel immer wieder Hoffnung schöpfte. Hoffnung auf eine Wende zum Besseren. Eine solche Wende zum Besseren, innergeschichtlich, erhofft die Apokalyptik gerade nicht. Denn sie verkündet das Ende der Geschichte, also nicht eine Wende zum Besseren, sondern das Ende, den Abbruch der Geschichte und den Anbruch einer ganz anderen, einer neuen Welt, nämlich der Herrschaft Gottes. Und wenn man einen solchen apokalyptischen Erwartungshorizont hat, dann ist klar, dass die reale irdische Geschichte verblasst und dass sie reduziert wird auf die Kontrastfolie eines gottwidrigen Äons, der so schlecht ist, so schlimm ist, dass er das Eingreifen Gottes und damit das Gericht und das Ende der Welt herausfordert. Diese apokalyptische Weltsicht teilt Jesus im Prinzip, auch wenn er seiner Verkündigung einige besondere Akzente verleiht. Der Tenor seiner Verkündigung, der Verkündigung Jesu, ist gut zusammengefasst in den Worten des Matthäusevangeliums: kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Nahe gekommen, die zeitliche Perspektive ist für uns hier wichtig. Der Anbruch der Gottesherrschaft lässt nicht mehr lange auf sich warten, er steht unmittelbar bevor. Dass dies Jesu eigene Perspektive war, dass Jesus so dachte, das zeigen auch andere Worte des Neuen Testaments, zum Beispiel Markus 9,1. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht kosten, bis sie das Reich Gottes gesehen haben, wie es kommt in Macht. Also einige werden das erleben zu ihren Lebzeiten. In der Forschung wurde manchmal bestritten, dass dieses Wort echt ist, aber ich frage mich mit dem Neutestamentler Ulrich Lutz, ob damit nicht auf historisch-kritische Weise das Problem umschifft werden sollte, dass Jesus sich geirrt hat. Also der kann sich ja nicht geirrt haben, das Wort kann nicht echt sein. Man hätte Jesus von einem Irrtum entlastet, wenn das Wort nicht echt ist. Nun, mit diesem Problem müssen sich nicht nur systematische Theologen von heute herumschlagen, die die wahre Gottheit Jesu mit seiner ebenso wahren Menschheit in die rechte Balance bringen müssen. Schon die Kirchenväter der Frühzeit sahen sich in Verlegenheit, mit diesem Wort umzugehen und es neu zu deuten, neu zu interpretieren. Warum? Ja, weil sich die urchristliche Naherwartung nicht erfüllt hatte. Clemens von Alexandrien zum Beispiel, um 200 ist so jemand, der das Wort neu interpretiert. Dieses Wort, einige werden den Tod nicht kosten, bis sie den Menschensohn sehen in Herrlichkeit. Und er deutet es auf die im Evangelium unmittelbar folgende Erzählung von der Verklärung Jesu. Bei dieser Verklärung Jesu, wo also Jesus herrlich erscheint, waren Petrus, Jakobus, Johannes dabei, und zwar lebendig. Also sie haben den Tod nicht gekostet, bevor sie Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, quod erat demonstrandum. Eine Generation später, Origenes findet diese Erklärung, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen niveaulos. Er versucht es anders, er versucht es auf seine Weise, mit der Umdeutung der Schrift in typisch allegorischer Weise. Er fasst das Kosten des Todes, einige werden den Tod nicht kosten, nicht mehr auf als reelles Sterben, sondern deutet es auf den geistlichen Tod der sündigen Seele, und vollkommene Christen entgehen dem geistlichen Tod der sündigen Seele. Also die müssen diesen Tod nicht sterben. Auch ein Ausweg aus dem Dilemma. Aber gerade diese durchsichtigen Versuche, das Dilemma zu entschärfen, zeigen nach meinem Dafürhalten, dass der ursprüngliche Sinn solcher Terminworte tatsächlich auf den Anbruch der Gottesherrschaft noch in dieser Generation abzielte. Also so hat Jesus wohl gedacht, ob er dabei Monate im Auge hatte, Wochen oder Jahre, können wir nicht ermitteln, aber das Ende der Geschichte stand ihm klar vor Augen und dann hätten wir uns diese Tagung hier schenken können. Nur nebenbei, es gibt auch Seitenreferenten dazu. Paulus von Tarsus vertritt die gleiche Naherwartung, das Ende der Welt kommt noch in dieser Generation. Einige werden das erleben. Es dauert aber nicht allzu lang, bis sich in den urchristlichen Gemeinden Skepsis breitmachte gegenüber der apokalyptischen Naherwartung. Die einschlägigen Texte firmieren unter dem Logo Parousieverzögerung und dürften vielen bekannt sein. Ich will sie nicht vorstellen hier, nur auf einen Lösungsansatz hinweisen, der längerfristig wirksam geworden ist, weil er ziemlich geschickt das prinzipielle Festhalten an der Naherwartung ermöglichte und trotzdem die Zeitperspektive, ich sag mal, erweiterte. Und zwar finden wir das zuerst im 2. Petrusbrief. Wahrscheinlich nach 100. Der Verfasser führt seinen Adressaten vor Augen, dass für Gott nicht dasselbe Zeitmaß gilt wie für uns Menschen, denn vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Also wer da kritisch fragt, wie lange dauert es denn noch, wann kommt denn das Ende endlich, der fragt ins Leere, weil bei Gott gilt dieses Zeitmaß bald nicht. Dieselbe Gleichsetzung, ein Tag ist gleich 1000 Jahre, vollzieht der Verfasser des Barnabasbriefes. Und zwar im Blick auf das Schöpfungswerk Gottes. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Und der Verfasser des Barnabasbriefes zieht daraus den Schluss, dass der Herr das All in 6000 Jahren, 6 Tage ist gleich 6000 Jahre, vollenden wird. Damit ist erstmal so ganz beiläufig in der frühchristlichen Literatur die Gesamtdauer der Welt bestimmt. Wie lang dauert die Welt? Antwort: 6000 Jahre. Und offen bleibt nur, an welchem Punkt dieser 6000 Jahre der Verfasser des Barnabasbriefes sich selber verordnet. Dieselbe Umrechnung finden wir wieder bei Irenäus von Lyon, also auch Dauer der Welt, 6000 Jahre, wo wir stehen, ist nicht klar. Aber richtig drängende Naherwartung, das spürt man bei Irenäus von Lyon nicht. Nun, wenn in christlichen Kreisen des 2. Jahrhunderts die Gesamtdauer der Welt auf 6 Jahre veranschlagt wurde, dann liegt es doch irgendwie nahe, und vielleicht würde Sie das auch interessieren, herauszufinden, wie viel von den 6000 Jahren schon vorbei sind und wie viel noch ausstehen. Und genau das haben christliche Schriftsteller des 2. und 3. Jahrhunderts gemacht. Julius Sextus Africanus und Hippolyt, die ersten Chronographen des Frühchristentums. Sie errechneten unter der stillschweigenden Voraussetzung, dass man sich auf die Bibel da verlassen kann, auf die Zeitangaben der Bibel, was man natürlich nicht kann, für das Jahr der Geburt Christi das Jahr 5500 nach Erschaffung der Welt. Also 5500 Jahre nach Erschaffung der Welt ist Christus geboren, es stehen nach Christus noch auch aus 500 Jahre. Sie selber schreiben so um 220, 230, sind Sie gut in Mathe, dann wissen Sie, Übrig bleiben noch 250, 270 Jahre, eine beruhigende Perspektive. Bis zum Weltende noch 270 Jahre, das erleben wir nicht mehr. Puh. Also die Zeitperspektive hat sich verändert. Und überblickt man die bisherige Skizze, könnte man meinen, dass die apokalyptische Hochspannung, die bei Jesus und bei Paulus herrscht, bis zum 3. Jahrhundert allmählich abflaut. Also dass es immer weniger wird und weniger wird und weniger wird. Das ist nicht ganz falsch, aber es vereinfacht doch etwas. Also so ein kontinuierlicher Rückgang der apokalyptischen Perspektive ist ein Konstrukt. In Wirklichkeit verläuft die Entwicklung anders, nämlich in Wellenbewegungen. Wellenbewegungen der Deapokalyptisierung, also dass die apokalyptische Perspektive abflaut und dann wieder hochkocht, Reapokalyptisierung. Hochkochen tut die Apokalyptik immer dann, wenn es den Christen schlecht geht, also wenn sie verfolgt werden oder bei anderen Katastrophen und dramatischen Ereignissen. Ein schönes Beispiel dafür, für Reapokalyptisierung, ist Cyprian von Karthago, der lebt um die Mitte des 3. Jahrhunderts. Christenverfolgung, feindliche Vorwürfe von Seiten der Heiden, auch eine Seuche wütet in Karthago. Und um darauf zu reagieren, greift er zurück auf ein apokalyptisches Reservoir an Motiven, das ihm die Bibel zur Verfügung stellt. Warum? Weil die Umstände so sind, dass das wieder passt. Hier kommt die Apokalyptik wieder neu ins Spiel. Natürlich können solche Zeugnisse der Apokalyptik auch noch im 3. Jahrhundert immer als Kommentar zum konkreten Ablauf der Geschichte gelesen werden. Also, es geht uns schlecht, Kommentar, Apokalyptik. Und natürlich wollen diese Zeugnisse Einfluss nehmen auf die Haltung der Christen in der jeweiligen geschichtlichen Situation. Botschaft, Message, die Endzeit ist angebrochen, es dauert nicht mehr lang, bleibt treu. Das ist die Einflussnahme. Das ist das generelle Ziel der apokalyptischen Theologie. Man kann also sagen, Apokalyptik hat objektiv betrachtet durchaus ihren Ort in der Geschichte und wirkt auch auf die Geschichte zurück. Aber eben ohne die Geschichte als Heimat anzusehen und auch ohne Sinn für die Möglichkeit, den Fortgang der Geschichte mitzubeeinflussen und mitzugestalten. Viel zu dominant ist in dieser Zeit noch das Gefühl der Fremdheit in der Welt. Wir sind nicht zu Hause hier, wir sind hier fremd. Und angesichts solcher Weltdistanz könnte man zugespitzt formulieren, de facto ist das frühe Christentum geschichtsmächtig geworden, ohne es zu wollen und auch teilweise ohne es zu merken. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille und es gibt eine zweite, die unter dem Stichwort Deapokalyptisierung firmiert und wir hatten das schon ein bisschen kennengelernt bei den Versuchen, die Endzeit zu berechnen. Also das dauert noch, so schnell geht es nicht, 250, 270 Jahre haben wir noch. Aber es gibt eben noch mehr Zeugnisse für diesen Strang der Entwicklung. Ab dem 2. Jahrhundert nämlich setzen sich christliche Schriftsteller gezielt mit den Vorwürfen der Heiden auseinander. Vorwürfen, das Christentum sei eine unseriöse, eine haltlose Religion, ein primitiver Aberglaube für lichtscheues Gesindel, eine Neuerung, die die Bahnen altehrwürdiger religiöser Tradition mutwillig verlässt. Das sind die Vorwürfe der Heiden. Das zentrale Anliegen der christlichen Apologeten war nun nicht nur die Selbstrechtfertigung des Christentums nach außen, also gegenüber den Heiden, sondern mehr noch die Selbstvergewisserung nach innen, in die Gemeinden hinein. Und bei diesem Unternehmen, sich selbst des eigenen Standorts zu vergewissern, entdeckten die christlichen Apologeten auch den Wert der Geschichte wieder. Bei ihren Bemühungen, den Bemühungen der Apologeten, den Vorwurf der religiösen Neuerungssucht zurückzuweisen, stoßen wir auf den sogenannten Altersbeweis der apologetischen Schriftsteller. Dieser Altersbeweis sollte demonstrieren, dass die Wahrheiten des Christentums keine neuen Erfindungen seien, sondern älter als alle Philosophen und Literaten der Heiden. Natürlich konnte man sich in diesem Zusammenhang nicht auf Christus und die Apostel berufen, weil die sind erst vor kurzer Zeit ins Dasein getreten. Man musste auf das Alte Testament zurückgreifen, und zwar auf dessen älteste Überlieferungen, die Bücher des Mose. Und sagen, also in den Büchern des Mose, den ersten Büchern der Heiligen Schrift, da ist die älteste Weisheit der Christen niedergeschrieben. Diesen Ansatz verfolgt zum Beispiel Theophilus von Antiochien in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts oder auch Tatian von Syrien, der den ambitionierten Versuch übernimmt, aus den Angaben griechischer, babylonischer, phönizischer und ägyptischer Schriftsteller, also nicht-christlicher, nicht-jüdischer Schriftsteller zu beweisen, dass Mose mindestens 400 Jahre vor Homer gelebt haben muss. Und damit wäre Mose noch älter und noch glaubwürdiger als der älteste Dichter und Geschichtsdarsteller Griechenlands. Die Einzelheiten dazu interessieren uns jetzt nicht. Für unser Thema ist entscheidend, dass hier ein kultureller Wert der Antike, der heidnischen Antike, eben die Antiquitas, das verehrungswürdige hohe Alter einer geistigen oder religiösen Tradition, christlicherseits akzeptiert wird. Und das führt natürlich, zumindest in den Kreisen der Gebildeten, zu einer Neubewertung der Geschichte, zu einer positiven Neubewertung der Geschichte. Was alt ist, ist gut. Was geschichtliche Tradition ist, ist gut. Davon lebt der Vatikan noch heute. Geschichte wird also wieder zu einem Argument theologischer Auseinandersetzung, und die Inkulturation des Christentums erfasst auch dieses Themenfeld. Es ist kein Zufall, dass ein anderer christlicher Schriftsteller des späten zweiten Jahrhunderts, nämlich Meliton von Sardes, in einem Schreiben, das Kaiser Mark Aurel gewidmet ist, darlegt, dass die Ausbreitung des Christentums zusammenfällt, zeitlich zusammenfällt, mit den Anfängen und der ruhmreichen Geschichte des römischen Kaisertums. Also beides ist gleichzeitig. Das römische Kaisertum kommt hoch und das Christentum breitet sich aus. Das ist eine gezielte Strategie. Denn Meliton will insinuieren, dass die christliche Lehre dem römischen Reich nur Glück und Segen gebracht hat. Weil es Christen gibt, deshalb geht es dem römischen Reich so gut, breitet es sich aus. Das ist ein Zusammenhang zwischen Religion und Politik, der in der Antike zum Common Sense gehörte. Nur hat man normalerweise in der heidnischen Antike den Erfolg des Römischen Reiches natürlich nicht mit dem Christentum erklärt, sondern mit der Befolgung der traditionellen heidnischen Riten. Das hat Rom groß gemacht Und Meliton von Sardes versucht das umzudrehen, versucht das auf den Kopf zu stellen und sagt, nein, das Christentum hat Rom groß gemacht. Dass das Christentum dem Staat nicht schadet, sondern nützt, demonstriert auch der karthagische Christ Tertullian an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert in seinem Apologetikum durch den Hinweis, dass die Kirche für das Heil der Kaiser betet und damit nützt. Betet um ein langes Leben, um ungestörte Herrschaft, um Sicherheit des Heeres, um tapfere Legionen, einen treuen Senat, ein rechtschaffenes Volk und Ruhe auf dem Erdkreis. All das erflehen die Christen von Gott und nützen so dem römischen Staat. Um das ein bisschen glaubwürdiger zu machen, unterstreicht Tertullian das Eigeninteresse der Christen bei diesem Gebet für den Kaiser. Mit einem biblischen Zitat, 1 Timotheus 2,2, betet für die Könige, für die Fürsten und Machthaber, damit ihr in allem Ruhe habt. Dass die Christen Ruhe haben, das ist ihr Eigeninteresse. Weil wenn es dem Imperium schlecht geht, sind sie mitbetroffen von den Katastrophen, hätten sie selber zu leiden. Und das wollen sie verhindern. Die apokalyptische Endzeiterwartung ist hier nicht einfach preisgegeben, aber Endzeithoffnung oder Endzeitbegeisterung ist nicht mehr spürbar. Was Tertullian hier formuliert, trifft wohl den Nerv vieler zeitgenössischer Christen, Anfang des 3. Jahrhunderts, sie fühlen sich schon als Teil der Welt, als Mitbetroffene in den Wechselfällen der Politik. Sie fürchten die Schrecken des Weltendes mehr, als sie die Verheißung der kommenden Welt ersehnen. Die Hoffnung der Christen richtet sich nun eher darauf, dass die Geschichte noch eine Zeit lang andauern wird, dass es noch so weitergeht. Wie ja auch schon die Berechnungen der Chronographen mit ihren 250, 270 Jahren gezeigt haben. Allerdings dominieren in der Geschichte noch die Kräfte, die dem Christentum kritisch bis feindselig gegenüberstehen. Und so kann das Heimischwerden der Christen in der Geschichte sich noch nicht niederschlagen in einem konstruktiven Geschichtskonzept im Sinne von Weltverantwortung, Weltgestaltung. Vorerst geht es nur um die allgemeinmenschliche Sorge, um die Fortdauer einer gesicherten Existenz, also dass uns nichts passiert in dieser wilden Welt. Allerdings, wir sollten nicht ganz übersehen, dass die Christen doch in derselben Zeit schon einen immer größer werdenden Bereich der Welt gestalten und organisieren, das ist aber nicht die Gesellschaft, das ist nicht der Staat, sondern das ist die eigene Gemeinde. Die eigenen Gemeinden werden gestaltet, das zeigen die Kirchenordnungen, das zeigen die Synodalkanones. Die christlichen Gemeinden versuchen trotz aller Endzeitrhetorik sich einzurichten, die Verfassung der Kirche zu regeln, die Liturgie zu regeln, den Neuzugang zur Gemeinde, Exkommunikation und Buße und was es da für Themen geben mag, sie versuchen das zu gestalten und Origenes im 3. Jahrhundert nennt die Gemeinde ein eigenes Heimatsystem, Systema Patridos, im Staat. Und man könnte davon sprechen, dass die christliche Kirche, die christlichen Gemeinden eine Art von Staat im Staate wurden. Für sich und auch ein bisschen in Konkurrenz zum Staat. Und es mag wohl mit der Effizienz und Kraft dieser innerkirchlichen Organisation zu tun haben, dass die letzte große Christenverfolgung am Anfang des 4. Jahrhunderts scheiterte und Kaiser Konstantin dann wenig später auf prochristlichen Kurs einschwenkte. Die Hintergründe dieses Kurswechsels interessieren uns hier nicht, sondern die neuen Geschichtsperspektiven, die sich daraus für die Christen ergaben. Bis dahin hatten sich die Christen um das Auf und Ab der Politik wenig gekümmert. Also ob der eine Kaiser erfolgreich war und der nächste verloren hat, das war ihnen bis dahin egal gewesen. Wir hatten erste Anzeichen einer Änderung schon kennengelernt bei diesem Meliton von Sardes, der den Glanz des Römischen Reiches recht pauschal mit dem Aufblühen des Christentums in Verbindung bringt, also einen Konnex zwischen Geschichte und Religion herstellt. Auch Cyprian von Karthago wäre hier zu nennen, der schafft es an einer Stelle seines Werkes, eine vernichtende Niederlage der Römer zu instrumentalisieren und zu sagen, das ist die Strafe Gottes für eure Christenverfolgung. Also ihr habt euch in Anführungszeichen vergangen gegen die Verehrung des wahren Gottes. Jetzt wird euch die Rechnung präsentiert. Niederlage des Heeres. Das ist gut römisches Geschichtsdenken. Also wenn man die Götter vernachlässigt, kommt die Katastrophe stehenden Fußes nach. Nur die Götter sind ausgetauscht. Also nicht die heidnischen Götter sind vernachlässigt, sondern der Gott der Christen ist jetzt beleidigt und sendet Rom die Niederlage. Das sind erste Ansätze vor Konstantin. Aber die Möglichkeiten, diesen Ansatz auszubauen, das geht erst Anfang des 4. Jahrhunderts, wird ermöglicht durch den Siegeszug des Kaisers Konstantin, der das Christentum nicht nur duldet, sondern fördert und begünstigt. Der christliche Rhetor und Schriftsteller Lactanz, den Konstantin zum Erzieher seines ältesten Sohnes machte, versucht in programmatischer Weise Glück und Unglück der römischen Kaiser zu begründen mit ihrer jeweiligen Einstellung zur wahren christlichen Religion. Also, er sagt, Christenverfolger wie die Kaiser Nero, Domitian, Decius und Valerian sind alle eines schmählichen Todes gestorben. Das haben sie jetzt davon. Und sie haben das Reich in größte Gefahr gebracht. Das ist der Titel, sondern Tenor seines Werkes, dem Ortipus Persecutorum, über die Todesarten. Die Todesarten. Der Verfolger hat das Zeug zu einem Bestseller. Auch die Bürgerkriege Anfang des 3. Jahrhunderts untermauern die Theorie des Lactanz, denn die christenfeindlichen Herrscher hätten ihr Reich und ihr Leben verloren. Die christenfreundlichen Herrscher dagegen hätten einen Sieg nach dem anderen errungen. Konstantin ist einer davon. Allerdings, objektiv kann man diese Geschichtsdarstellung nicht nennen. Nur zwei Beispiele dafür. Lactanz übergeht zum Beispiel, dass auch unter durchaus tatkräftigen und tüchtigen und geschätzten Kaisern wie Trajan und Marc Aurel gegen Christen vorgegangen wurde. Also denen kann er nicht nachsagen, dass sie Unglück hatten. Das waren mit die Besten, die das Römische Reich aufzuweisen hatte. Das übergeht er mit Schweigen. Und er hat auch Mühe, den Verfolgerkaiser Diokletian, der 20 Jahre lang ziemlich erfolgreich regierte, in sein Schema eines unglücklichen und gescheiterten Herrschers zu pressen. Also er muss sich da schon anstrengen, dass dieser Domitian alt ausschaut. Diokletian, Entschuldigung. Und Lactanz beansprucht mit seinem Werk geradezu die Deutungshoheit über die Geschichte, denn er schreibt in seinem Schlusswort, er wollte mit seiner Darstellung sicherstellen, dass einer, der die Absicht hat, über die Ereignisse ein Geschichtswerk zu verfassen, die Wahrheit nicht entstellen kann. Also er hat schon mal vorgegeben, wie die Wahrheit aussieht, ein anderer braucht da ja nicht dran rum fuhrwerken. Der weitere Verlauf der Ereignisse schien seine Geschichtsdeutung zu bestätigen. Im Jahr 324 erringt Konstantin durch den Sieg über seinen letzten Rivalen die Alleinherrschaft und Lactanz zieht ein triumphierendes Fazit der Bürgerkriege in der nachgetragenen großen Kaiseranrede im 7. Buch seiner Divine Institutiones. Er schreibt darin wörtlich: All jene, die die Verehrung des himmlischen und einzigen Gottes beseitigen wollten, um die gottlosen Religionen zu verteidigen, liegen am Boden. Du aber, Konstantin, herausragend an Tugend und Glück, in völliger Glückseligkeit kannst du die ewig währenden Früchte deines Ruhms genießen. Jene, die Verfolgerkaiser, erleiden die Strafen für ihre Verbrechen. Dich schützt die mächtige Rechte Gottes vor allen Gefahren. Dir schenkt sie eine ruhige und friedliche Regentschaft unter dem größten Beifall aller. Bitte beachten Sie, der christliche Schriftsteller verheißt dem Konstantin für seine religiöse Option nicht den Lohn des Himmels, das Himmelreich, sondern eine ruhige und friedliche Herrschaft und den größten Beifall aller, also rein irdische Werte. Und das ist gut römisch. Wenn man den richtigen Gott verehrt, dann belohnt er einen mit einer erfolgreichen Herrschaft. Und bei Konstantin war das wahr. Also so eine erfolgreiche Karriere wie der hatte seit Augustus kaum ein Kaiser mehr. Man kann im Übrigen zeigen, dass dieses Geschichtsbild des Laktanz auch dem Geschichtsbild des Konstantin entspricht, also wenn man die Verlautbarungen Konstantins analysieren würde. Und das zeigt eben, dass es letztlich das römische Geschichtsbild ist, das hier unter veränderten Vorzeichen in der Kirche heimisch wird. Man hat das übernommen. Man hat dieses Schema, die Götter schenken den Sieg, wenn der Kaiser die Götter verehrt, unter christliches Vorzeichen gestellt. Einen neuen Akzent bei dieser Geschichtsdeutung setzt Eusebe von Caesarea, den wir kennen als Verfasser der ersten Kirchengeschichte und einer Vita des Kaisers Konstantin. Auch er sieht die Ursache für Sieg und Niederlage der jeweiligen Kaiser in deren religionspolitischer Haltung. Für wen haben sie optiert? Nur nebenbei, also er musste auch manchmal halsbrecherische Korrekturen an seinem eigenen Werk vornehmen, weil sich die Haltung der Kaiser auch manchmal ändert. Das wäre sehr schön zu zeigen, dauert aber zu lang. Aber was jetzt neu ist, Eusebe versucht nun Anschluss an alttestamentliche Erklärungsmuster zu gewinnen, indem er Konstantin als den neuen Mose stilisiert. Als den neuen Mose, der von Gott gesandt ist, der durch alle Gefahren hindurchgeführt wird und sein Volk, also die Christen, sozusagen ins gelobte Land führt. Ein biblisches Vorbild für Konstantin. Und man könnte nun meinen, dass hier endlich wieder Anschluss ans biblische Geschichtsbewusstsein gewonnen ist, weil die Bibel ja ein Buch der Geschichte ist. Und dass der Exkurs der Apokalyptik jetzt sozusagen beendet wäre mit Eusebe. Aber das ist doch nicht so einfach, wie es sich darstellt, denn das biblische Zeugnis selbst ist nicht einheitlich. Das Neue Testament selber ist ja geprägt von apokalyptischen Entwürfen. Ich will sagen, Apokalyptik ist durchaus biblisch. Bibel heißt nicht nur Geschichtstheologie, sondern eben auch Apokalyptik. Und zum anderen dauert es gar nicht so lange, bis der christliche Geschichtsoptimismus wieder radikal in Frage gestellt wird. Keine 100 Jahre nach dem Sieg Konstantins an der Milvischen Brücke, der von den christlichen Schriftstellern durch das direkte Eingreifen Gottes erklärt wird, Sie haben bestimmt schon von den Konstantins-Visionen gehört oder gelesen. Keine 100 Jahre danach wird im Jahr 410 die alte Hauptstadt Rom, das Caput Mundi, die Hauptstadt der Welt, von den Westgoten Alarichs eingenommen und geplündert. Ein Ereignis, dessen historische Tragweite zwar gering war, aber umso größer dessen symbolische Bedeutung. Selbst Hieronymus im fernen Bethlehem lässt sich zu der Aussage hinreißen: Ausgelöscht ist das hellste Licht aller Länder, abgeschlagen das Haupt des römischen Imperiums und, um es wahrheitsgemäßer zu sagen, in der einen Stadt ging der ganze Erdkreis unter. Symbol. Für unseren Zusammenhang bedeutsam ist hier, dass der Fall Roms die optimistische Annahme, der Sinn der Geschichte sei die Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich, gründlich desavouiert hat. Bestätigt schien stattdessen die heidnische Auffassung, nach der die Vernachlässigung der altangestammten Religionen zu dieser Katastrophe zwangsläufig führen musste. Wenn man die Götter nicht mehr verehrt, geht's dem Staat, geht es Rom schlecht. Das ist jetzt der Beweis. 800 Jahre lang hatte kein Feind mehr die Stadt Rom betreten. 800 ruhmreiche Jahre lang. Kaum sind die Christen 100 Jahre an der Macht, schon ist Rom gefallen. Das ist doch schlagend. Da muss doch jeder erkennen, wer die wahren Götter sind, die für das Wohl des Staates sorgen. Auch die Christen waren verunsichert durch dieses Ereignis, durch diese symbolträchtige Katastrophe. Und bekannterweise hat Bischof Augustinus von Hippo daraufhin seine 22 Bücher über den Gottesstaat verfasst, um darauf zu reagieren. 22 Bücher, allein die Mühe, die er sich macht, zeigt, wie schwerwiegend dieser Angriff von Seiten der Heiden für ihn war. Im ersten Teil seines Werkes, den Büchern 1 bis 10, versucht er, das Christentum historisch zu verteidigen, also auch durch den Rekurs auf die Geschichte. Er beruft sich darauf, also ich fasse es jetzt etwas plakativ zusammen, dass die Eroberung Roms gar nicht so schlimm war, denn die Westgoten hätten ja die Kirchen geschont in Rom und außerdem auch noch alle, die in den Kirchen Zuflucht gesucht hatten, also Kirchenasyl gefunden hatten, darunter viele Heiden. Wegen der christlichen Kirchen kommen die Heiden mit dem Leben davon. Und das sei eine Gnade Gottes, eine Schonung, die die Heiden für die Bekehrung nutzen sollten, was sie leider nicht tun. Stattdessen machen sie Vorwürfe. Der Bischof von Hippo beschränkt sich nicht darauf, dem Fall Roms solche positiven Seiten abzugewinnen. Er weist auch auf die Katastrophen hin, die Rom erlebt hat, bevor es Christen gab. Also zum Beispiel die Niederlage der Römer bei Cannae gegen Hannibal oder auch die Bürgerkriege Roms, die ja ziemlich schrecklich waren. Das kann man den Christen doch nicht zur Last legen, damals gab es sie ja noch gar nicht. Also das kann nicht sein, diese Logik. Stärke und gleichzeitig Schwäche dieser historischen Argumentation ist ihre Konkretion. Denn natürlich kann Augustinus mit seinen Exempeln demonstrieren, dass Rom auch schon früher Unglücksfälle erlebt hat, das ist wahr. Aber die Römer könnten genauso darauf reagieren wie er umgekehrt, jetzt beim Fall Roms 410, und könnten sagen, naja, diese Katastrophen, die haben sich wieder gedreht. Am Ende haben die Römer doch Hannibal besiegt und die Bürgerkriege hatten auch ein Ende und dann kam der Prinzipat des Augustus, also eine glanzvolle Zeit. So wild war es mit den römischen Katastrophen auch nicht. Und man merkt auch an dem Werk De Civitate Dei, dass Augustinus auf die historische Argumentation allein nicht vertraut. Er überlässt mitten im Werk diese Aufgabe, historisch zu argumentieren, einem seiner Schüler, dem spanischen Presbyter Orosius, der also in einem großen Geschichtswerk über die Universalgeschichte zeigen soll, dass das Christentum den Lauf der Geschichte günstig beeinflusst hat. Das versucht dieser Orosius auch sehr brav und ambitioniert und also in etlichen Büchern. Und er will dabei zeigen, dass Kriege in der christlichen Epoche zur Ausnahme werden. Also der Fall Roms durch die Westgoten ist mal eine ungünstige Ausnahme. Und in Wirklichkeit wird der Friede zum Kennzeichen der Tempora Christiana, der christlichen Zeiten. Also, er stellt die These eines Umschlagens von Unglücksgeschichte unter heidnischen Vorzeichen in Glücksgeschichte in christlicher Zeit auf und dekliniert das in seinem Werk immer wieder durch. Also er versucht, an dieser reichskirchlichen Deutung der Geschichte festzuhalten, trotz des Falls Roms. Nun, von unserer Warte aus, die also etliche Jahrhunderte nach Orosius ist, wirkt eine solche Bewertung der Geschichte natürlich befremdlich. Also das lässt sich nicht aufrechterhalten. Man muss nur an den Mongolensturm im 13. Jahrhundert, an die Pest im 14. Jahrhundert, an den 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert, an die zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert mit ihren Millionen Toten denken, um zu sagen, Orosius ist durch die Geschichte definitiv widerlegt. Das war ein Irrweg, das war eine Sackgasse. Und Augustinus, der diese Aufgabe dem Orosius so hingeschoben hat, der hat das schon gemerkt. Und wir sehen, dass er diesen Ansatz nicht für wirklich tragfähig hielt. Er erwähnt das Geschichtswerk des Orosius, das er selber in Auftrag gegeben hat, in die Civitate Dei mit keinem Wort. Er sagt nichts darüber, also lobt seinen Schüler nicht. Er übergeht ihn mit Schweigen und verfolgt selber eine andere Linie. Augustins Leistung, jetzt die eigentliche Leistung für unseren Zusammenhang, besteht in der Entflechtung dreier Gedankenkomplexe, die das Christentum seit der konstantinischen Wende geprägt hatten, und zwar in gefährlichem Ausmaß geprägt hatten. Zum einen wendet sich Augustinus dagegen, dass seine christlichen Zeitgenossen den Sinn ihres Lebens, gut römisch, an Glück und Erfolg, an Reichtum, Macht und Ehre festmachen. Jedem Christen, sagt Augustinus, und auch jedem christlichen Herrscher, kann nicht anders wie dem Heiden alle Art von Unglück widerfahren. Denn der Glaube stellt keine metaphysische Lebensversicherung dar. Also wenn man das Richtige glaubt, dann ist man vor Krebs und anderen Unglücksfällen bewahrt. Das stimmt nicht. Allenfalls geht der Christ mit seinem Schicksal anders um. Denn der Christ weiß, dass sein eigentliches Ziel, so Augustinus, das Gottesreich ist. Irdische Not wird also nicht wegdiskutiert, ernst genommen bei Augustinus. Augustinus war Pessimist eigentlich, Pessimist. Aber irdische Not wird als Phänomen des Übergangs gedeutet, indem Augustinus den Blick des Menschen auf die künftige Wende lenkt. Und das ist wieder wie im Urchristentum. Zweitens löst Augustinus die geistige Fixierung der reichstheologischen Perspektive, die den Sinn der Geschichte in einem christlichen Staat gesehen hatte. Das löst Augustinus auf. Die Civitas Gottes auf Erden, den Staat Gottes auf Erden in Form eines christlichen Staates kann es nicht geben, sagt Augustinus klipp und klar. Das verhindert allein schon der Amor sui der meisten politisch Agierenden, also die Liebe zu sich selbst oder wir würden heute sagen der Egoismus der politischen Klasse. Das verhindert den Gottesstaat auf Erden. Die Bürger des Gottesstaates müssen bis zum Ende der Geschichte als Fremde in der Welt leben, unter den mehr oder weniger guten oder schlechten Bedingungen irdischer Staatlichkeit. Aber sie bleiben fremd, in dieser Welt, wieder urchristliche Perspektive. Man soll schon Verantwortung übernehmen, aber niemand, die Christen vor allem, soll sich einbilden, er könne mit politischen Mitteln das Reich Gottes auf Erden begründen. Und damit ist drittens auch aufgelöst die Festlegung des Christentums auf den römischen Staat, also die Bindung des Christentums an den konkreten römischen Staat. Augustinus sagt, ob das christliche Rom nun weiter Bestand hat oder nicht, ist egal. Das ändert nichts an der Lage der Christen in der Welt. Die Aufgabe der Christen in der Welt bleibt im Auf und Ab der Geschichte immer dieselbe. Und damit erweist sich Augustinus als sehr hellsichtig, denn die Geschichte selbst, der Untergang des Römischen Reiches liegt weit zurück, die Geschichte selbst hat Augustins Distanzierung von der Geschichte recht gegeben. Ich möchte die historische Skizze beenden mit dem Hinweis auf einen unbekannten Zeitgenossen Augustins, der in seinem Leben mit ungewöhnlicher Entschlossenheit verwirklichte, was sich der Bischof von Hippo am Schreibtisch mühsam erarbeitete. Um das Jahr 394 lässt der vornehme Römer Arsenios im Alter von etwa 40 Jahren seine Stelle am Hof des christlichen Kaisers, des Kaisers Theodosius in Konstantinopel im Stich, um sich als Eremit in die sketische Wüste zurückzuziehen, in Unterägypten. Dieser Arsenius war möglicherweise der Erzieher der kaiserlichen Söhne in Konstantinopel gewesen. Die Mönchsüberlieferung hebt den Luxus hervor, in dem er lebte, die Bildung, die er besaß, das Ansehen im Palast. Mit anderen Worten, dieser Arsenius hatte sich eine Position erarbeitet, eine Position am Kaiserhof. Sein Einfluss wäre wahrscheinlich noch gewachsen, wenn die Söhne zur Regierung kommen, aber er lässt das im Stich. Erschreckt von den politischen Machenschaften, von den Intrigen am Kaiserhof, sicher auch desillusioniert von den Möglichkeiten, christliche Politik zu gestalten, ergibt sein Engagement auf, um stattdessen das Leben eines Anachoreten in der Wüste, fern von Wohlstand, fern von Bequemlichkeit und persönlichem Ansehen zu führen. Wieder eine entschiedene Absage an die Geschichte, die, nochmal ein Schlenkerer, wiederum geschichtsträchtig geworden ist, weil sich das niedergeschlagen hat in der Mönchstradition und die Mönchstradition ja übers Mittelalter bis in die Neuzeit hinein wiederum geschichtlich wirksam wurde. Also Rückzug aus der Geschichte, der wieder in die Geschichte zurückführt. Ich will kein Fazit ziehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Spannungsverhältnis zwischen Evangelium und Geschichte, das ich für die Altkirche zu skizzieren versuchte, uns heute noch Fragen aufgibt. Woran können wir uns orientieren? Sollen wir uns an die apokalyptische Geschichtsdistanz halten? Geht uns nichts an? Oder am gut bürgerlichen Bedürfnis, sich in der Geschichte einzurichten und heimisch zu werden mit Pensionsberechtigung? Um wenigstens für unseren Teil das Leben in Ruhe und Frieden zuzubringen, oder sollen wir versuchen, den Sinn der Geschichte wenigstens stückweise zu erkennen und ihn auch politisch umzusetzen, daran zu arbeiten? Und nebenbei bemerkt, für Norbert Brox war Letzteres sehr wichtig, auch politisch sich zu engagieren. Weltdistanz oder Weltverantwortung, das sind die beiden Pole, die christliches Leben bis heute bestimmen, auch in jedem Einzelnen von uns. Und jeder Einzelne von uns kann oder muss sich da verorten, näher beim einen oder näher beim anderen Pol. Und das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern, wie es sich auch in der Christentumsgeschichte immer wieder geändert hat. Mal mehr auf der einen Seite, mal mehr auf der anderen Seite. Aber die Dialektik dieser beiden Pole, finde ich, die bleibt. Und uns ist es aufgegeben, darin in dieser Dialektik zwischen diesen beiden Spannungspolen unseren Standort zu finden. Ich danke Ihnen für die Geduld. Applaus
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.